Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein großer Empfang, ein 2-Stunden-Gespräch mit Staatschef Xi Jinping und ein Staatsbankett. Das war der erste Tag des Besuchs von US-Präsident Trump in China. Es ging um Handel, Iran und Taiwan. Xi nutzte das Treffen für eine Warnung. Taiwan sei das wichtigste Thema, werde da falsch gehandelt, drohe eine äußerst gefährliche Lage. Gleichzeitig versprach Xi US-Unternehmen bessere Geschäfte in China.
Die von US-Präsident Trump erwartete Umarmung fällt zwar aus, dafür bietet Chinas Staatschef Xi Jinping zum Auftakt viele respektvolle Gesten. Bilder, die auch Trump zu Hause brauchen kann, im festgefahrenen Irankrieg und Umfragen tief. Noch im vergangenen Jahr hatten sich die beiden größten Volkswirtschaften im Handelskonflikt verhakt, jetzt Jubelbilder. Xi sieht sich mit Trump offenbar auf Augenhöhe. China und die USA können viel gewinnen, wenn wir Partner sind, nicht Rivalen. Wir sollten uns gegenseitig helfen, Wohlstand zu erreichen und einen Weg finden, um als zwei große Staaten in einer künftigen Ära gut zusammenzuarbeiten. Trump mit überschwänglichem Lob. Sie sind ein großartiger Anführer. Die Leute mögen es manchmal nicht, wenn ich das sage, aber ich sage die Wahrheit. Sie sind ein großartiger Anführer. Und wir haben hier eine Delegation mit unseren erfolgreichsten Geschäftsleuten. Elon Musk, der in China Teslas produziert, Apple-Chef Cook mit der Produktion von iPhones, Chip-Hersteller Nvidia, dessen Hochleistungschips China gerne hätte. Von Nvidia-Chef Huang nach dem Treffen vor allem das: Daumen hoch. Deutlich warnt Xi die USA vor einer Auseinandersetzung um die demokratisch regierte Insel Taiwan, die China beansprucht. Der US-Kongress hat das bislang größte Waffenpaket in Milliardenhöhe für Taiwan bereits beschlossen. Andererseits Wohlfühltermine, Himmelstempel, Wahrzeichen der Kaiserzeit und das Abendbankett.
Ganbei.
Viele Details der Gespräche sind auch am Abend unbekannt. Beim Thema Iran scheint es in einigen Punkten aber Übereinstimmung zu geben. Insgesamt scheint China an Verhandlungskraft gewonnen zu haben.
Und in Peking spreche ich jetzt mit unserer USA-Korrespondentin Gudrun Engel. Sie begleitet Trumps Reise. Welche seiner Interessen konnte der US-Präsident denn bislang schon durchsetzen?
Das ist nicht so ganz klar, denn es gibt bislang noch keine schriftlichen Vereinbarungen oder Statements. In einem Interview hat er gesagt, China sei möglicherweise bereit, 200 Flugzeuge vom Hersteller Boeing zu kaufen. Die Boeing-Aktie hat danach trotzdem um 4% nachgelassen, denn man ist eigentlich von 500 Flugzeugen ausgegangen. Weitere US-Konzernchefs haben angegeben, Xi habe ihnen Zugang zu US-Märkten versprochen. Da muss man allerdings abwarten, ob das klappt, denn das hatte Xi bereits auch schon bei den Europäern getan und damals ist der Zugang ausgeblieben. In geopolitisch-strategischen Fragen, etwa bei Taiwan oder dem Iran, hat man die Positionen abgeglichen. Einigkeit offenbar beim Iran, dass der keine Atomwaffen besitzen solle und die Straße von Hormuz frei bleiben muss. China hat offenbar zugesagt, keine Waffen an Iran zu liefern und sich stattdessen als Vermittler in dem Konflikt ins Gespräch gebracht.
Danke, Gudrun Engel. Und damit weiter zu unserem China-Korrespondenten Jörg Endres. Wie wird der US-Besuch denn in Peking gesehen?
Die kommunistische Führung in Peking feiert den Besuch als Erfolg, ja als Propagandaerfolg. Trump habe Xi Jinping mehrfach als großen Staatsmann bezeichnet, betonen die Staatsmedien mehrfach. China kann so zeigen, dass es auf Augenhöhe, ja mindestens auf Augenhöhe mit den USA ist, zumindest so die Außenwirkung, die Peking erzielen will. Gleichzeitig gibt es im Land aber auch Probleme. Viele Fabriken haben Überkapazitäten und die Waren müssen an den Mann gebracht werden, vor allem auf Exportmärkten. Deshalb hat China im Moment kein Interesse, dass der Handelskonflikt wieder eskaliert, auch wenn die grundsätzlichen Rivalitäten bleiben werden.
Jörg Endres in Peking, vielen Dank. Russland hat seine massiven Luftangriffe auf die Ukraine in der vergangenen Nacht fortgesetzt. Landesweit wurden nach ukrainischen Angaben 50 Wohnhäuser getroffen, obwohl der größte Teil der Raketen und Drohnen abgefangen worden sei. Allein in der Hauptstadt Kiew wurden mindestens 8 Menschen getötet. Dort wurde ein Wohnhaus völlig zerstört.
Mit schwerem Gerät suchen sie nach den Vermissten. Trümmer eines 9-stöckigen Mehrfamilienhauses in Kiew. Die ganze Nachbarschaft ist auf den Beinen. Bei vielen sind die Scheiben zerborsten. Bretter werden als provisorischer Ersatz zurechtgesägt. Ich bin keine ängstliche Person. Ich kann normalerweise schlafen, wenn Raketen fliegen. Aber heute, das war einfach zu viel. Wir hörten Menschen schreien, haben uns angezogen und sind runtergerannt, weil vielleicht jemand Hilfe brauchte. Da brannte draußen schon alles und es war ein Loch in dem Haus. Mehrere Tote haben sie hier geborgen. Weitere werden vermisst. Volodymyr Andrejowitsch im Nachbarhaus hat die Angriffe in seiner Wohnung erlebt. Alles ist hier runtergefallen auf den Boden, alles zerbrochen, alles zerstört. Es war der schwerste Angriff seit Monaten. 56 ballistische Raketen hat Russland auf die Ukraine abgefeuert. Außerdem hunderte Drohnen. Die Ukraine konnte nach eigenen Angaben 93% der Drohnen abfangen. Kiew wurde an 20 Orten getroffen, darunter das Büro einer ukrainischen Rüstungsfirma. Für Präsident Selenskyj hat die Flugabwehr Priorität. Auf all diese Angriffe muss es eine angemessene Antwort geben. Und wir müssen Druck auf Moskau ausüben, damit sie dort die Folgen ihres Terrors spüren. Auch in anderen Regionen der Ukraine gab es Verletzte durch russische Angriffe. In Cherson wurde ein Fahrzeug der Vereinten Nationen beschädigt.
Es ist ein Muster, das die Ukrainerinnen und Ukrainer schon kennen. Nach Tagen der Waffenruhe greift Russland umso heftiger wieder an, mit Drohnen und Raketen. Wieder trifft es die Zivilbevölkerung, wieder trifft es Wohnhäuser wie hier in Kiew.
In Lettland ist die Regierungskoalition zerbrochen. Ministerpräsidentin Siliņa trat zurück. Nun soll eine Übergangsregierung gebildet werden. Im Oktober stehen ohnehin Neuwahlen an. Ausgelöst hatte den Streit ein Drohnenvorfall. 2 ukrainische Drohnen waren entweder irrtümlich oder durch russische Störsender nach Lettland geflogen und dort nicht abgefangen worden. Daraufhin hatte Siliņa den Verteidigungsminister entlassen und seine Partei verließ deshalb die Koalition. Der britische Premier Starmer gerät immer mehr unter Druck. Vor einer Woche hatte seine Labour-Partei bei den Kommunalwahlen eine schwere Niederlage erlitten. Heute spitzte sich die Lage weiter zu. Gesundheitsminister Streeting gab seinen Rücktritt bekannt aus Protest gegen Starmer. Streeting warf ihm Führungsschwäche vor. Nun wird erwartet, dass er Starmer den Parteivorsitz streitig macht. Mit dem Posten ist auch das Amt des Regierungschefs verbunden. In Jerusalem sind Zehntausende nationalistische Israelis beim sogenannten Flaggenmarsch zur Klagemauer gezogen. Mit Slogans wie Tod den Arabern marschierten sie unter Polizeischutz auch durch das muslimische Viertel der Altstadt. Aus Angst vor Gewalt waren Kirchen und Geschäfte geschlossen. Der Jerusalem-Tag ist israelischer Feiertag. Er erinnert an die Eroberung Ost-Jerusalems 1967, gilt aber auch als Symbol für den Anspruch Israels auf palästinensische Gebiete. Mario Draghi hatte 2012 versprochen, den Euro zu retten. Damals war die Finanzkrise in vollem Gang. Der Euro geriet ins Schlingern. Doch die Währungsunion hielt. Auch wegen Draghis Kurs als damaliger Chef der Europäischen Zentralbank. Heute nahm er dafür den Aachener Karlspreis entgegen, der Verdienste um die europäische Einheit würdigt. Bundeskanzler Merz lobte Draghis entschlossenes Handeln. Er habe den Euro in bedrohlicher Zeit stabilisiert.
Super Mario, so sein Spitzname, weil er es geschafft hat, während der Finanzkrise 2012 den Euro zu retten. Als Chef der Europäischen Zentralbank hatte er damals versprochen, die EZB wird alles tun, was nötig ist, um den Euro zu erhalten. Whatever it takes. Es ist zum geflügelten Wort geworden, betont auch Bundeskanzler Merz in der Laudatio.
Das war mutig. Sie haben etwas riskiert. Es hätte scheitern können. Aber es ist gelungen. und es hat sich ausgezahlt.
Einen noch größeren Ruck bräuchten die Europäer jetzt in einer Krise, die noch gewaltiger sei. Merz fordert eine Reform der EU-Finanzen.
Den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen wir nicht mit einem Haushalt des 20. Jahrhunderts. Eine grundlegende Modernisierung ist daher unerlässlich.
Auch Draghi sieht die EU am Scheideweg. Europa muss mit zunehmend komplexeren Abhängigkeiten umgehen, von China als auch von den USA. Wir können es uns nicht leisten, in eine ideologische Starrheit zu verfallen. Auch wenn er kein offizielles Amt mehr bekleidet, engagiert sich der 78-Jährige für die europäische Idee. So fordert er immer wieder, die EU müsse viel mehr investieren und sich reformieren, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch für dieses Engagement wurde er heute in Aachen ausgezeichnet.
So wichtig wie Draghi für den Euro war, ist der Chef der US-Notenbank für den Dollar. Und dieses Amt übernimmt morgen Kevin Warsh, der Wunschkandidat von Präsident Trump. Der Senat stimmte seiner Berufung zu. Warsh kündigte angesichts der schwachen Wirtschaft an, die Zinsen zu senken. Sein Vorgänger Powell hatte das noch abgelehnt und wurde deshalb von Trump immer wieder scharf kritisiert. Am langen Wochenende ist viel Betrieb an deutschen Tankstellen. Dabei sind die Preise weiter hoch, trotz des sogenannten Tankrabatts. Der Bund hatte die Energiesteuer auf Diesel und Benzin zum Monatsanfang gesenkt, mit dem Ziel, Verbraucher finanziell zu entlasten. Ob das gelingt, beurteilen Autofahrer, Mineralölkonzerne und Fachleute unterschiedlich.
Schon am frühen Morgen ist diese Hamburger Tankstelle gut besucht. Bei den Preisen an der Zapfsäule gehen die Meinungen trotz Tankrabatt auseinander.
Ich pendel ein bisschen nach Bremen, aber wenn wir ehrlich sind, ein paar Cent mehr kann man schon bezahlen.
Wir fahren heute in Urlaub und das merkt man richtig in der Kasse, ne, im Portemonnaie.
Seit 2 Wochen gilt nun die Steuersenkung von knapp 17 Cent pro Liter. Die Mineralölbranche spricht sogar von einer doppelten Entlastung.
Zum einen durch den Tankrabatt, der in voller Höhe weitergegeben wird, und durch eine gewisse Entspannung am globalen Markt für Rohöl und für Produkte.
Nach Einschätzung des ADAC wird der Tankrabatt aber noch nicht vollständig weitergegeben. Eine neue Studie des IFO-Instituts ergibt trotz der zuletzt hohen Spritpreise, gemessen an der Arbeitszeit müssen Beschäftigte für einen Liter Kraftstoff derzeit im Schnitt rund 5 Minuten arbeiten. Ähnlich viel wie in den vergangenen Jahrzehnten.
Das Überraschende war, dass die aktuellen Preise zwar hoch sind, absolut sicherlich höher sind, als es früher immer der Fall war, aber umgerechnet eben in Arbeitszeit, die man dafür aufwenden muss, liegt man immer noch deutlich niedriger als in den Jahren 2010 bis 2012. Grund dafür ist, dass eben die Löhne deutlich stärker gestiegen sind seit 2012 als eben die Benzinpreise.
Die Entwicklung trifft aber nicht alle gleichermaßen. Vor allem Menschen mit geringem Einkommen oder Pendler spüren die höheren Spritpreise deutlich stärker.
Zum Sport. Nach der Meisterschaft haben sich die Fußballerinnen des FC Bayern München jetzt auch den DFB-Pokal gesichert. Beim Finale in Köln holte das Team einen 4:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg.
Der FC Bayern München feiert nach einer starken Leistung ausgelassen und völlig verdient die Titelverteidigung. Mehr als 46.000 Zuschauer sorgen in Köln für eine Pokalrekordkulisse, müssen bis zum ersten Treffer allerdings bis kurz vor der Pause warten. Nach Videoüberprüfung gibt es nach dem Foulspiel von Bärenstein an Tanikawa 11 Meter für die Bayern. Georgia Stanway verwandelt souverän zur Halbzeitführung für den deutschen Meister. Nach dem Wechsel die Bayern spielerisch immer stärker, das 0:2 nach einer knappen Stunde, diesmal erzielt von der dänischen Nationalspielerin Pernille Harder. Die Vorentscheidung eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff, Torschützin Momoko Tanikawa. Der VfL Wolfsburg kann nicht mehr dagegenhalten und so bedeutet der Treffer von Arianna Caruso den 0:4 Endstand. Bayern München macht mit einer insgesamt überzeugenden Vorstellung nach der Meisterschaft das Double perfekt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 15. Mai.
Kühle, schaueranfällige Luft sorgt morgen vielerorts nochmals für wechselhaftes Wetter. In der Nacht lassen im Norden und in der Mitte die meisten Schauer nach, im Süden dagegen weitere Schauer, an den Alpen länger Regen. Im Laufe des Tages nochmals verbreitet Schauer und örtlich Gewitter. Dazwischen Lichtblicke, freundliche Momente vom Rheinland bis in den Nordosten, an der Ostsee Sonne. In der Nacht 8 bis 0 Grad, am Tag 8 Grad auf der Schwäbischen Alb, 17 Grad in der Lausitz. Die Aussichten. Dank eines Hochs am Samstag neben Schauern häufig trockene Abschnitte, öfter Sonne, Richtung Alpenregen, in den Höhenlagen Schnee. Am Sonntag mehr Sonne als Wolken, am Nachmittag ein paar Schauer, am Montag Sonne, dichte Wolken, Regen, Schauer und einzelne Gewitter.
In den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr fragt Jesse Wellmer, wer vom Treffen zwischen Trump und Xi am meisten profitiert. Außerdem berichten wir vom heutigen Treffen der Autotuning-Szene, wo man mit neuen Ideen versucht, Klischees loszuwerden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Ja.